Das ist die Sendung zum Kaffee. Heute zu Gast ist der Gerold Koller. Er ist gebürtiger Luzerner, wohnt heute zu Meerschwand und hat einen speziellen Bezug zum Wallis, zum Oberwallis oder genauer gesagt zum Binntal. Und wie das es da dazu gekommen ist und noch mehr über ihn kehren wir in der nächsten Runde, halbe Stunde hier in der Sendung zum Kaffee. Koller, zuerst einmal, merci, dass ihr vorbeikommen und haben wir die Zeit hier mit uns zu diskutieren.
Danke vielmals, ich bin gerne gekommen und begrüsse auch die Hörer.
Gerold Koller, wir kommen nachher ein bisschen auf eure Geschichte, die auch mit dem Binntal verbindet. Zuerst einmal wollte ich fragen, ich habe jetzt in den 8 Jahren, wenn ich das zum Kaffee mache, nicht Mengen Gast gehabt, die ihr Beruf gelehrt habt, den ihr gelehrt habt, und zwar der Schriftsetzer. Liegt, glaube ich, vor allem daran, dass der Beruf gibt es ja heute in dem Sinn gar nicht mehr, oder ist das so?
Das ist so. Und ich habe ja die Lehre auch nicht abgeschlossen. Und das war einer der Gründe, weil man hat auch schon gesagt, es kommt Lichtsatz, jetzt hat man damals sozusagen, ist man am Einführen gewesen, und ich habe ältere Kollegen gefragt, würdet ihr den Beruf noch einmal lehren? Ich bin da im zweiten Lehrjahr gewesen, und da haben mehrere gesagt, sie glaube ich nicht, weil die Veränderung, die auf uns zukommt, werde ich den Beruf überflüssig machen. Und das ist nachher der Grund gewesen, dass ich, also einer von den Gründen gewesen, warum ich nachher die Lehre abgebrochen habe und dann in die Mittelschule gegangen bin.
Mittelschule sprechen, so, da habt ihr also nachher quasi von Lehrerberuf gewechselt, hä?
Ja, also ich habe einfach wollte Matur machen. Mhm. Das hat ursprünglich nicht geklappt, weil ich im Kanton Obwalden aufgewachsen bin und dort, der Vater hat ein Geschäft und einen Landwirtschaftsbetrieb geführt und ich habe dort sehr viel müssen arbeiten und das ist eigentlich gar nicht in Frage gekommen. Hätte ich dann müssen von Giswil aus auf Sarnen ins Kollegium gehen und das ist einfach nicht zeitlich nicht drinnen gelegen. Und dort aber ein Vater, wo mir etwa 14, 15 ist, also meine Schwester und ich, hat er da sowohl den Bauernhof verkauft, wie das Geschäft. Und da sind wir auf Sursee umgezogen und ich bin da auch in der Lehre gewesen. Und Sursee habe ich die Möglichkeit gehabt, direkt in die Mittelschule zu gehen. Und das habe ich dann angeholt, weil ich, da habe ich eigentlich die Zeit gehabt, weil wir keinen Betrieb mehr hatten, wo ich mitarbeiten musste.
Hat dir das aber gefällt? Also der Betrieb, es ist ja schon so speziell, wenn man in einem Betrieb oder in einer Familie aufwächst, was so geprägt ist, aber von einem landwirtschaftlichen Betrieb zum Beispiel. Ist das etwas, was nachher der Familie gefällt hat? Oder ist man froh gewesen?
Man ist also zuerst mal froh gewesen, weil es ist einfach eine permanente Überforderung gewesen. Mhm. Aber später haben wir schon diskutiert, ob das eine gute Zeit war, wo man das verkauft hat. Also die Eltern haben nicht viel gelöst, weder für einen Bauernhof noch für einen anderen Betrieb. Und man hat später dann gesehen, was aus dem geworden ist und hat gefunden, es ist Spaß gewesen. Aber die Eltern haben einfach gesehen, wir sind beide dann gleich aus der Schule gekommen und sie haben natürlich wollen, dass wir eine Ausbildung machen. Und da haben sie nicht weiterarbeiten mit Angestellten und darum haben sie verkauft. Also von dort her gesehen hat es eine Erleichterung gegeben, eine grosse Erleichterung, aber nachher auch wieder ein Bedauern, dass man dort vielleicht früh aufgehört hat und eine andere Lösung hat müssen suchen.
Und vor allem als junger Gerold Koller, wie hat er die Zeit erlebt, wo aber gerade der Umbruch kam und nachher, wo man beziehungsweise dann, wo dann plötzlich sich ein anderes Leben in Anführungszeichen aufgetan hat?
Das habe ich genossen. Mhm. Vor allem eben, vielleicht ist das auch ein Grund gewesen, warum ich die Lehre aufgegeben habe, weil ich bin gerne in die Schule gegangen, habe intensiv immer Bücher gelesen und in der Zeit, als ich in die Sekundarschule gegangen bin, habe ich das immer müssen eben machen, also zum Beispiel Hausaufgaben am Abend nach der Nacht. Und nachher ist natürlich, als ich dann in der Lehre gewesen bin und gewusst habe, am Abend habe ich wirklich frei gehabt. Mhm. Und als ich die Lehre aufgegeben habe, habe ich für die Schule können arbeiten und habe in der Ferien Zeit gehabt, etwas anderes zu machen. Und das ist natürlich schon eine unglaubliche Erleichterung gewesen. In dem Sinne habe ich vorher keine Jugend gehabt mit Ferien. Mhm. Und dann als Teenager mit 16, 17, habe ich das erste Mal erlebt, wie es ist, wenn man Ferien hat. Und das ist natürlich schon etwas gewesen zum Geniessen.
Eben Weg hat, ich habe ja dann nachher über die Uni Zürich geführt, dann habe ich da studiert. Und zwar im Bereich Geschichte. Germanistik können. Und das hat ja nachher quasi zu dem geführt, was er dann nachher beruflich gemacht hat in den Schuppenjahren, kann man so sagen.
Das kann man so sagen, ja. Mhm.
Und jetzt wollte aber nachher gerade im nächsten Teil von der Sendung dann sprechen kommen auf das Thema, was er eben mit dem Oberwallis verbindet, und zwar mit dem Binntal. Das kriegt ihr gerade nachher im nächsten Teil. Da sind wir zurück in der Sendung zum Kaffee, wo wir heute der Gerold Koller zu Gast haben. Er ist gebürtig von Luzern, ist im Kanton Obwalden aufgewachsen. Und heute hat er ja den Wohnsitz immer noch im Aargauischen. Mhm. Aber ihr habt eine Verbindung, sagen wir mal, zum Binntal. Ihr habt jetzt euch gerade das Buch geschrieben, das jetzt dieses Wochenende die Vernissage ist, was euch um das Buch geht. Wir werden dann nachher gerade mehr darüber erfahren. Zuerst einmal, was bringt er eigentlich ausgerechnet ins Binntal?
Wir haben vor etwa 30 Jahren das erste Mal 10 Tage oder fast 2 Wochen Herbstferien in Zimfeld, also im hintersten Weiler von Bin, verbracht. Und das hat uns so gefallen, es war einfach so erholsam gewesen für mich, meine Frau, auch für Kind, dass wir das nachher immer gemacht haben. Und wir sind von dort weg jeden Herbst mindestens eine Woche im Bintal gewesen, später dann auch mit 2-3 Wochen im Sommer. Und wir haben sehr schnell guten Kontakt gehabt mit den Einheimischen. Und darum war es eigentlich klar gewesen, dass wir das weiter gepflegt haben. Also wir haben schon auch an anderen Orten Ferien gemacht, aber gewisse Zeit haben wir jedes Jahr im Bintal verbracht.
Also, ihr habt gesagt, aber das habt ihr seid einmal die erste Ferien gemacht, aber wer hat darauf gebrungen? Ist das über einen Kollegen gegangen oder wie seid ihr darauf gekommen?
Nein, das war Zufall gewesen. Wir haben das Jahr vorher auch zufällig eine Ferienwohnung in Erne und sind dann ins Bintal Tagestouren machen. Und dort hat meine Frau eine Binnerin kennengelernt und hat sie wahrscheinlich, ich bin auch nicht dabei gewesen, mit der Tochter auf dem Malbrunn gewesen. Und da hat sie die Frau gefragt, ob man auch im Feld zum Beispiel eine Ferienwohnung mieten könnte. Sie hat angenommen, das ist ja, jedes Häuschen ist besetzt, da kann man sicher keine Ferien machen. Und die Frau hat ihr gerade eine Adresse gegeben und hat ihr auch gesagt, falls es nicht klappen sollte mit einer Ferienwohnung, sollen wir uns bei ihr melden. Sie haben nämlich dahinter auch eine Wohnung, die sie noch nie vermietet haben, aber sie würde sie uns allenfalls vermieten. Und das ist dann tatsächlich etwa 2 Jahre später, wo wir dann mal die gleiche Wohnung wieder bezogen haben, hat die Frau die jemand anderem schon vermietet gehabt. Und da haben wir an dieser Frau Beatrice Bühler angerufen. Und die hat ihre Wohnung geräumt und wir sind dort hinterher gegangen. Und das ist in dem Fall, der Zufall hat es nachher ermöglicht, dass wir dort geblieben sind.
Und dann aber gesagt, nachher ist es ja mehrere Jahre so gewesen, dass ihr da in die Ferien gegangen seid, immer wieder, aber eins oder mehrmals im Jahr. Und irgendwas weiter, ich habe dazu entschieden, selber etwas zu kaufen. He?
Mhm.
Das ist was hat eigentlich der Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, so zu kaufen wäre da etwas?
Das ist wie so vieles wieder ein Zufall gewesen. Wir sind einmal dahinter gewesen und das ist eine von den seltenen Ausnahmen. Es hat wirklich die ganze Woche geregnet.
Mhm.
Und in dieser Zeit ist zum ersten Mal, wo wir dort hinten sind, ein Haus angeschrieben gewesen, zu verkaufen.
Mhm.
Wir haben überhaupt nicht Gedanken daran verschwendet, vorher jemals irgendetwas zu kaufen. Wir haben aber gesagt, wir haben ja die Zeit. Wir können nicht mit den Kindern nicht jeden Tag in dem Regen umeinander laufen. Das haben wir zwar schon auch gemacht, aber nicht den ganzen Tag. Tun wir doch einmal auf die Telefonnummer anrufen. Und das ist noch der Mann von Fisch, der gesagt hat, das sei das Haus von seinem Vater, der jetzt im höheren Alter sei. Er könne aber nicht hinterkommen und uns das Haus zeigen. Er tue aber die Schlüssel postlagernd auf Bin schicken. Und dann sollen wir durch die am anderen Tag oder am übernächsten Tag holen und dann können wir das Haus anschauen.
Mhm.
Das haben wir gemacht und haben nachher 2 Monate später das Haus gekauft. Und wir sind mit dem Besitzer erst nach dem Verschreiben da in Fischb in das Haus gegangen. Vorher haben nur wir das angeschaut.
Das ist ja noch speziell. Sind ihr dann nachher positiv überrascht gewesen, oder? Was war so der erste Eindruck gewesen?
Ja, wir sind positiv überrascht gewesen. Also, ich weiss nicht, wie meine Frau reagiert hat. Wir sind in das Haus hineingegangen und das hat gerade nach Arvenholz geschmeckt.
Aha.
Und das ist einfach so, und das Holz überhaupt hat uns beeindruckt. Und das ist ja auch später so gewesen. Also wenn man im Haus innen war, hat man das nicht mehr geschmeckt. Aber wenn man dann wieder einen Monat später wieder gekommen ist, ist das Arvenholz immer wieder gewesen. Und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, in diesem Zusammenhang sind Beziehungen zu den Leuten, die dort wohnen, das ganze Jahr so gut gewesen, dass wir uns dort einfach heimisch gefühlt haben.
Mhm.
Also es hat nie negative Überraschung gegeben, oder dass man uns hätte man doch das nicht gekauft, das ist ein Fehlentscheid, das ist nie so gewesen.
Ihr beschreibt eben Gott intensiv oder die guten Beziehungen euch mit den Leuten vor Ort, mit den Einheimischen. Und ich glaube, man kann euch sagen, das ist schlussendlich sicher auch einer von den wichtigen Gründen gewesen, wie das es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt eben das Buch, das ihr geschrieben habt, wie es zu dem gekommen ist. Das ist auch eine relativ spezielle Geschichte. Und so wie ich es mitverkomme, euch relativ, seid ihr mal, ja, wichtig für die Dokumentation von einer Geschichte. Um was es genau geht, das kehren wir im nächsten Teil von der Sendung. Wir sind zurück in der Sendung zum Kaffee, wo wir heute der Gerold Koller zu Gast haben, der ein Buch geschrieben hat, was um das Bintal geht. Gerold Koller, da wollten wir jetzt mehr darüber erfahren. Und da wollte ich gerade mal einleiten und sagen, zu diesem Buch ist eigentlich der erste Schritt gewesen, ein Gespräch mit dem Gemeinde. Also, ist natürlich vorher noch anders gelaufen, aber, ich glaube, wenn ich es verstanden habe, der ausschlaggebende Punkt, dass er das angefangen hat, ist eigentlich das Gespräch mit dem Gemeindeschreiber gewesen, he?
Das war das Gespräch mit Manfred Imhoff. Ja.
Mhm.
Ja.
Was ist es da genau gegangen? Was war die Fragestellung? Also,
ich bin einfach mal aufs Gemeindebüro zu ihm gegangen und habe ihn einfach gerade direkt gefragt, schreibt jemand die Bintal-Chronik nach von den letzten 2 Generationen? Und er hat mir nachher die alte Chronik, also eins von der letzten, wenn ich das letzte Exemplar von der alten Chronik in die Hand drückt und gesagt, das ist 1946 rausgekommen und das ist in der Zwischenzeit nicht nachgeführt worden und er, aber gemeint überhaupt, wäre eigentlich interessiert, dass man die Geschichte von den letzten 50, 60, 70 Jahren würde dokumentieren. Und ich habe nachher, ich habe vorher mich schon mit der Geschichte beschäftigt, habe gesehen, dass das eben hochinteressant ist und ich habe auch gemerkt, so viele ältere Personen, die dahinter leben, die 60, 70 Jahre Veränderung erlebt haben, wenn die sterben, sind die Geschichten weg. Und mich hat es gereizt, die Geschichten zu dokumentieren, aufzunehmen, zu erzählen und dann zu verschriftlichen.
Wir haben ja vorher kurz darüber geredet, aber ich mag mich nicht besinnen an einen Dokument oder einen Bericht, den ich mal gemacht habe, was eben in die Zeit gegangen ist, vor und nach dem Tunnelbau. Und was wir jetzt mal, und das merke ich jetzt gerade, wenn ich vor dem Gespräch merke, wenn ihr mir das erzählt, die Zugänglichkeit ist mir extrem positiv aufgefallen. Also die Leute, die älteren Leute können sehr gut erzählen, sind gerne darüber erzählen, sehr, sehr lebhaft erzählen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was ihr so erlebt habt. Also, wie ist das gegangen? Mit wie vielen Leuten habt ihr geredet? Und wie ist der Zugang für euch?
Also ich habe natürlich insgesamt mit sehr vielen Leuten geredet, aber ich habe den Anfang gemacht auch mit einer Frau, mit der Anna Zumturm, die auch im Feld hinten lebt und die haben wir im Verlauf der Zeit kennengelernt, weil wir haben dort hinten nicht nur Ferien gemacht, sondern ich bin häufig auch geholfen heuen und da hat man natürlich miteinander das Abend gegessen und da hat man Geschichten gehört. Und von dort her ist auch mein Interesse natürlich gross geworden an dieser jüngeren Geschichte vom Bintal, weil ich von diesen Geschichten einiges mitbekommen habe, aber gemerkt habe, dass die sind nur mündlich da, die sind in den Köpfen der Leute da. Und ich habe nachher den Anfang tatsächlich mit der Anna Zumturm gemacht und sie ist einfach eine derart grossartige Erzählerin mit einem Gedächtnis, wo ich nur sagen kann, Hut ab, so etwas habe ich noch nie gesehen, dass jemand über so lange Zeit so detaillierte Daten im Kopf hat und einfach kann erzählen, dass man fasziniert ist. Das ist nachher für mich so der Einstieg gewesen, auch eine Art wie ein Testlauf. Wenn das funktioniert, können sie weitergehen. Und das hat funktioniert.
Und habe ich das richtig verstanden? Also, das Buch ist ja recht gross, es ist ein recht ausführliches Werk. Natürlich, klar, mit Geschichten aus dem, seit dem Jahr 46, kann man sich ja vorstellen, da ist etwas zusammengekommen. Habe ich das richtig verstanden, wenn ihr mir gesagt habt, ihr hättet sogar ein bisschen früher pensionieren lassen, um daran zu arbeiten?
Ja, das war schon nicht der Grund gewesen, aber es ist einfach für mich eine gute Gelegenheit gewesen, auch in der Schule, von der Situation her, anderthalb Jahre früher aufzuhören. Und ich habe das nachher kombinieren gesagt, wenn ich jetzt früher aufhöre, dann kann ich jetzt intensiv einsteigen in das Arbeiten. Und ich habe das wollen, ich habe einfach gemerkt, ich muss mit diesen Gesprächen vorwärts machen. Ich kann nicht warten, bis ich pensioniert bin und nachher der, ja, jetzt, ein bisschen extrem gesagt, stirbt mir jemand von den Zeitzeugen weg vorher. Und darum habe ich gefunden, das ist eine gute Gelegenheit, beides miteinander verbinden, früher aufzuhören mit Arbeiten und andererseits nachher stärker in den Buch einsteigen.
Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, das kann man immer in Zahlen ausdrücken, aber wie viel Zeit hat das gebraucht? Vereinfacht gesagt, kann man sich da irgendetwas vorstellen?
Ja, also ich habe nie irgendetwas aufgeschrieben, aber ich würde sagen, annähernd 2 Jahre volle Arbeitszeit.
Okay.
Investiert, ja.
Ja. Und hat es dann während diesen 2 Jahren eine Phase gegeben, wo er irgendwas wie gewusst hat, okay, ich habe Leute, die kann ich befragen, ich habe Geschichten, ich habe aufgeschrieben, und jetzt muss ich das in ein Buch, zu einer Büchform bringen. Hat er eine Phase gehabt, wo er gesagt hat, ich habe keine Ahnung mehr, wie weiter jetzt? Ich weiß nicht mehr, was machen.
Nein, an so einer Phase hat es nicht gegeben. Es hat einfach Phasen gegeben, wo ich gedacht habe, können wir das Buch mal rausbringen? Weil das habe ich ja für mich selber gemacht. Und ich habe, das ist nicht mein Ziel gewesen, am Schluss, irgendwie ein Buch zu hektografieren, sondern ich habe das Ziel gehabt, das Buch als Buch rauszugeben. Aber ob das ein Verlag würde annehmen, würde rausbringen, ob wir das auch finanziell können prestieren, das ist vollkommen offen gewesen. Ich habe einfach gewusst, dass die Gemeinde einen ordentlichen Betrag im Budget gehabt, um da mitzufinanzieren. Aber das hat nie gelangt, um so ein Buch zu machen. Das ist eine Zeit lang so ein bisschen die Fragestellung gewesen. Aber im Arbeiten selber, im Prozess vom Schreiben und vom Zusammentragen von Daten, auch von Überarbeiten von den alten Texten aus der alten Chronik, das hat nie eine Phase gegeben, wo es nicht weitergegangen ist. Im Gegenteil, es ist eigentlich mit der Zeit fast zu viel geworden. Und ich habe gemerkt, das Buch wird zu umfangreich. Mhm. Ich muss kürzen und ich kann auch nicht mehr jeden oder jede, die allenfalls noch eine Frage hat, noch befragen.
Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt eben eine Sammlung von Geschichten, von Erfahrungen hat, von woher das Wissen kann, wenn man das nachher eben, oder die Intuition kann, wie bringe ich das in ein Buch, in eine Buchform?
Das habe ich gar nicht gehabt, muss ich sagen. Also, okay. Da bin ich in dem Sinne völlig naiv drin gegangen. Mhm. Ich habe einfach einen Vorteil gehabt, unsere Tochter Simon ist Buchgestalterin. Mhm. Und sie kennt ja das Spintal auch aus der Zeit, wo wir das erste Mal da waren, ist sie auch schon dabei gewesen. Und ich habe gewusst, wenn ich ganz unterschiedliche Texte, wenn ich ganz unterschiedliches Material, Bilder und so weiter habe, dann wird sie sicher als professionelle Buchgestalterin eine Idee haben, wie man aus dem dann etwas machen kann, weil wir haben nicht einfach können irgendwie chronologisch das aufbauen, weil ja, diese Chronologie gibt es in dem Sinn nicht sinnvoll. Und vieles von dem habe ich tatsächlich am Schluss ihr überlassen. Okay. Und sie hat das dann nachher, natürlich haben wir häufig dann diskutiert, aber ihre Vorschläge haben mich doch meistens überzeugt oder gewisse Sachen haben wir abgeändert. Aber was das Buch schlussendlich als Werk ausmacht, das ist ihres Verdienst. Und ich habe einfach Text dazu geliefert.
Gerold Koller, sehr spannende Geschichte rund um die Produktion von dem Buch über das Spintal. Nachher, im letzten Teil von der Sendung zum Kaffee, wollen wir noch ein bisschen über die Kantonsgrenze, also über die Landesgrenze rausgehen. Ihr habt nämlich euch sehr spezielle Geschichten zu erzählen, wenn es um Radtüren geht. Radtüren sozusagen durch die ganze Welt. Darüber reden wir nachher im letzten Teil von der Sendung. Da sind wir zurück im letzten Teil von der Sendung zum Kaffee. Das Gast ist heute der Gerold Koller, der ein Buch über das Spintal geschrieben hat, wie ich vorher darüber geredet habe. Jetzt wollte er noch ein bisschen über die Landesgrenze raus. Er hat nämlich noch ein spezielles Hobby oder jetzt Hobby an sich nicht unbedingt speziell, aber es hat auch einen speziellen Erder geführt. Und zwar durch das Radtüren sind er zum Beispiel schon, wie ich sehe, in Nordpakistan gewesen, China, Amerika. Wie kommt das?
Ich bin immer gerne Velo gefahren. Mhm. Übrigens, meine erste Velotour habe ich als Bub gemacht. 1964 bin ich vom Kanton Luzern aus über Brünig, Grimsel, durchs Wallis ab nach Lausanne allein an die Landesausstellung gefahren. Mhm. Das war übrigens meine erste Begegnung mit dem Wallis. Mhm. Und auch später bin ich viel Velo gefahren und habe zwischen die alle Stunden überhängt an der Schule. Und die habe ich am liebsten abgebaut, indem ich mal einen Urlaub gemacht habe. Und dann habe ich als Kontrast zum Kopf schaffen, habe ich jeweils Velotouren gemacht. Und eine von den ersten grossen war eben die gewesen, durch Nordpakistan, von Gilgit über den Kuntscherab. Das ist ein knapp 5000 Meter hoher Pass. Und dann durch das Pamir-Gebiet bis auf Kaschgar und wieder retour. Und
aber gerade jetzt die Strecke zum Beispiel, ist gerade gut erwähnen, das ist jetzt zum Beispiel, also das Land, das sieht man, ist ja nicht gerade so eines von den sichersten Ländern, Pakistan zum Beispiel, hat er von dem etwas gemerkt?
Nein, ich habe eher im Gegenteil, also ich habe die Leute dort als sehr, sehr angenehm, sehr, sehr gastfreundlich erlebt und das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich allein unterwegs war. Mhm. Natürlich habe ich unterwegs etwa mal Leute getroffen, die auch Velotouren gemacht haben, aber in der Regel bin ich allein an einem Ort angekommen und das hat eigentlich immer bei den Leuten eine Art Mitleidbonus geweckt. Also die haben gesagt, da kommt da einer mit voll bepackt allein mit dem Velo durch über den Karakorum Highway. Der ist sicher todmüde und will irgendwo ein Bett haben. Aha. Also da haben einem Leute auch richtiggehend Essen zugetragen oder haben mit einem angefangen zu reden oder haben wir ein Problem gehabt, haben sie einem geholfen. Und von dort her gesehen habe ich das außerordentlich bereichernd erlebt. Allerdings auf der Rückfahrt von Kaschgar wieder auf Gilgit ist der Krieg ausgebrochen zwischen Pakistan und Indien um die Kaschmir-Region. Mhm. Und da haben auch zum Beispiel Telefon nicht mehr funktioniert. Ich habe zum Beispiel in Gilgit müssen auf ein Militärbüro gehen, um mit meiner Frau zu telefonieren. Mhm. Ich war einfach überall Militär unterwegs und ich hatte eigentlich geplant, noch in das Gebiet zu fahren. Habe nachher müssen schauen, dass ich relativ zügig wieder zurückgekommen bin auf Islamabad, um wieder heimzufliegen. Mhm. Aber sonst habe ich keinerlei negative Erfahrungen gemacht, im Sinne von, dass ich irgendwo mal einer Gefahr ausgesetzt wäre.
Generell bei den Radtüren,
wenn man sich erinnert. Generell. Mhm. Was manchmal Situationen sind, das war vor allem in China, dass man in einem Gebiet gefahren ist, wo man müssen aufpassen wegen Hunden. Dort hatte es Herden gehabt mit Schutzhunden. Und da habe ich Situationen erlebt, wo ich Glück hatte. Aber ich bin nie gebissen worden. Während der anderen, weiss ich noch, der hätte nachher müssen die Reise abbrechen und musste zurück auf Deutschland, weil es Gefahr war, dass er dass der Hund eine Krankheit hatte und die ihn würde übertragen. Und das war unklar gewesen, was er für Medikamente nehmen müsste, was er müsste für Spritze haben. Und da habe ich in dem Sinne das Glück gehabt, dass es mir nicht passiert ist. Aber das sind heikle Situationen gewesen, wo es geht.
Aber sind das solche Gefahren, die jetzt zum Beispiel beschreibt, sind das Sachen, die man vornherein, also dass ein Krieg ausbricht, jetzt vielleicht nicht geht, aber sind das so Gefahren gewesen, wo man sich bewusst ist, ist man die Gefahr, ist man das Risiko eingegangen oder hat sich das dann immer erst vor Ort ergeben, sozusagen?
Ich habe schon mit gewissen, ich habe mich natürlich vorbereitet und habe Reisebericht gelesen und habe schon gewusst, was man jemanden muss, auf was man muss achten. Mhm. Also beispielsweise, was jetzt Hunde betrifft. Da haben sie so Tipps gegeben, man muss einfach irgendwo die Wellenpumpe immer parat haben, wenn so ein Hund kam. Und das hat mir doch schon seltsam gedunkt. Und es hat auch nicht funktioniert, weil dann hat mir den Hund erst recht aggressiv gemacht. Ja. Ich habe es dann so gemacht, dass ich den Hund so angeredet habe, der auf mich zugekommen ist, wie wenn er ein kleines Kind wäre.
Okay.
Und das hat dann genützt. Der Hund ist dann wirklich in einer Distanz von etwa 4-5 Meter stehen geblieben, hat immer noch laut gemacht, bellt. Aha. Und ich habe einfach so geredet, wie ich ein Kind würde beruhigen.
Aha.
Und das hat dann genützt. Und dann bin ich natürlich aufgestiegen, ganz langsam weitergefahren und der Hund ist tatsächlich nicht hinter mir nachgesprungen.
Aber das verstehe ich nicht mehr, das mit der Velopumpe nicht mehr. Jetzt gleich gewundert. Da hätte man das, wenn man da umgeben ist von einer Herde von hinten, hätte man das der Velopneufpumpe gemietet.
Nein, man hat mit der Velopumpe zugeschlagen.
Ah, so.
Also als Waffe der Velopumpe benutzen.
Um Gottes Willen, ja. Meine Güte. Ja, Gerold Koller, wir könnten noch lange weiterreden, es gibt noch viele spannende Geschichten. Leider sind wir am Ende von unserer Sendezeit. Ich sage aber, merci vielmals für den Psych und für den Hänger, für den Spannenden. He?
Ich danke. Und würde gerne noch die Leute im Bintal, die jetzt im Moment zuhören, grüssen. Also wer mich gehört, herzliche gute Zeit wünsche ich euch. Und wir sehen einander vermutlich am Samstagnachmittag um 4 Uhr im Hotel Offenhorn bei der Vernissage vom Buch «Das Bintal».